herzlich willkommen in Norwegen. Wir haben unser gemütliches Sneakpot-Sofa an einen stinkenden, muffigen Fjord gestellt und sprechen dort für euch die Serie Ragnarök. Folge 617. Mit mir hier einer der Riesen. Das ist Christoph Perner.
Willkommen. Und gerade vom Paragliden zurück ist Stefan Riefert.
Hallo. Hallo. Ich kann kein
Hey, 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 ach, hey, hey.
Dann. So, ja, wir haben eine dänische Produktion einer norwegischen Serie geschaut, die über eine schwedische Sage geht oder so ähnlich.
Naja.
Nicht ganz.
Naja. Also in meiner Wahrnehmung war es norwegisch. Du hast mir das vorhin gesagt, dass es irgendwie dänisch produziert ist, aber also es sprechen so gut wie alle norwegisch darin und es ist auch, spielt auch in Norwegen, also.
So. Produktionsland Dänemark.
Seltsam. Naja, so sei es.
Genau. Ja.
Eine ganz.
Ragnarök, worum ging's?
Ja. Ja, Ragnarök ist eine ganz frische Netflix-Produktion, gerade, ich glaube, 2 Wochen alt oder so.
Mhm.
Und es spielt in der Jetztzeit oder so gut wie.
Ja.
Und handelt von einem Teenager, einem Jungen, Magne, der mit seinem Bruder und seiner Mutter in ihren Heimatort zurückkommt, der Edda heißt. Und
gibt's die Stadt?
Nee, das ist, sag ich gleich zu was.
Okay.
Und Edda ist so ein bisschen urtümlich wirkende Fjordsiedlung mit einer herrschenden Familie, die da irgendeine Industrie betreibt und wohl auch die Umwelt verschmutzt. Es geht nämlich in der Serie schon auch zentral um Umweltverschmutzung. Aber im übertragenen Sinne eben auch um Ragnarök, also um das, um die Götterdämmerung.
Ah, ja, schön was gelernt.
Die Serie, also es stellt sich für ihn zunehmend heraus, dass er irgendwelche übermenschlichen Kräfte hat. Er freundet sich dann an, er ist ein bisschen Sonderling, er freundet sich an mit einer jungen Umweltschützer oder Klimaschützerin. Oder Klimaaktivistin und ja, es läuft alles auf eine Götterdämmerung hin und die Akteure dieser Götterdämmerung sind eben moderne Gestalten aus diesem Ort, aber sie sind auch irgendwie nicht modern und ja,
also es ist so.
Genau, es ist irgendwie so ein Mischmasch aus modern und alter Sage.
Ja, wir haben, also du hattest mir die Serie, ich weiß gar nicht warum, ach doch, du hattest mir die Serie Ares irgendwie empfohlen. Die konnte ich aber nicht so lange schauen, das werde ich nachher nochmal erzählen, weil wir die heute auch noch besprechen werden. Und dann hast du gemeint, ach ne, guck lieber Ragnarök, spreche ich das richtig aus? Einigermaßen, ja.
Einigermaßen, ja.
Und dann habe ich das angefangen und das hat mir dann echt gut gefallen. Eben meine, ich würde es beschreiben, Coming-of-Age-Geschichte mit ein bisschen Superhelden im weitesten Sinne. Aber es sind natürlich Götter und Riesen und alles, aber naja, also ist halt nicht so bunt wie Marvel. Ist halt zurückhaltend, nordisch, sehr ruhig erzählt, aber doch irgendwie auf eine Art intensiv, fand ich. Und ich fand's gut, dass du mir zwischendrin immer mal wieder Sachen erklären konntest. Das ist auch das, was wir jetzt so ein bisschen spoilern oder zumindest mal erwähnen werden. Einfach die Sachen, die einem helfen oder die zumindest mir geholfen haben, der ich mich jetzt nicht in der nordischen Kultur perfekt auskenne, die Serie noch besser zu verstehen.
Also ich glaube, dass diese Serie schon für ein Publikum gemacht wurde, was diesen Hintergrund hat, also Norweger oder Skandinavier. Natürlich, die wird durch Netflix weltweit vertrieben, aber ich glaube, so als die Macher sich überlegt haben, für wen machen wir diese Serie, haben sie sich gedacht, für Leute, die unsere Anspielungen auch verstehen. Und deswegen finde ich es auch legitim, das ja zu spoilern, wenn man so will. Ich finde, das ist kein Spoiler.
Zu erklären einfach.
Ja, genau, zu erklären. Ja. Also der Magne, der merkt, also der ist schon ganz am Anfang, super, so viele Kleinigkeiten, wird er doch von einem Einäugigen berührt, oder?
Ja, von dieser Frau, oder?
Nee, und auch von diesem Typ auf dem Rollstuhl. Ist der nicht einäugig?
Ja, stimmt, dem man
dann ist ein bisschen seltsam.
Ja, der hat so eine genau. Klappe.
Ja, genau. Der Einäugige ist halt Odin, gell? Der Göttervater. Hm?
Dass du wieder das weißt.
Und ja, der hat, Odin hat seine, der hat irgendein Wissen, hat er, ich weiß es nicht mehr genau, die Weltformel wollte er ergründen, ich weiß es nicht mehr genau, um was es für Wissen ist, da ging, oder um seine Zukunft, ich weiß nicht, und dafür musste, also er durfte in irgendeine Pfütze schauen und durfte es dann sehen, und als Bezahlung musste er aber ein Auge hergeben, und das hat er getan. Und deswegen ist er einäugig. Ja, aber das ist nur am Rand, also er spielt hier keine große Rolle, sondern die beiden Alten beobachten ihn nur so. Und bei ihm entwickeln sich ihm zunehmend so Kräfte, er kann dann, er hat irgendwie, er ärgert sich an einer Stelle und schleudert dann einen Hammer, und zwar schleudert er ihn irgendwie einen Kilometer weit oder so.
Ja, anderthalb Kilometer in so ein Auto rein.
Genau.
Ganz cool.
Ja, da Hammer schleudern und so, ja, kennt man, wenn man Marvel geschaut hat. Also ist halt Thor. Also er hat halt die Thor-Kräfte. Ob er Thor ist oder nur die Kräfte hat, das sei mal dahingestellt. Das wird auch, ja, wird so ein bisschen, glaube ich, ist eigentlich egal. Also
ja, es ist
er nicht verkörpert so halt Thor. Ja.
Ja.
Genau. Ob er der alte Thor ist oder eine Wiedergeburt oder es ist eigentlich egal. Ja. Also
ja, das war für mich zum Beispiel so, Hammer. Er wirft den Hammer. Er ist bestimmt Thor. Aber das ist zu einfach. Nee, glaube ich nicht. Und dann haben wir irgendwie gesprochen und so, ja, natürlich ist das Thor. So, ja, aber es war zu einfach, oder?
Ja. Ja. Dieser Ort wird ja, also dieser Ort, warum der Edda heißt, gell? Mhm. Edda ist der Name von den, praktisch von den Sagen. Also es gibt zwei so sehr alte Bücher, so mittelalterliche Bücher, mit so alten Geschichten, auf die eben diese ganzen Götter-Helden-Sagen zurückgehen, beziehungsweise die stehen halt da drin. Und das ist halt die Edda. Also die Edda sind halt diese zwei Bücher, wo alles drinsteht. Das ist so wie die Ilias. Ja? Ja. Und deswegen heißt halt dieser Ort Edda. Weil da halt alles stattfindet. Und beherrscht wird dieser Ort von einer Familie, die echt cool sind. Also ich fand die so geil. Und dieses Haus.
Das ist geil. Dieser Kamin.
Oh, dieses ganze Haus, auch diese Außenaufnahmen von diesem Haus. Die haben halt auf so einem völlig ausgesetzten Felsen steht obendrauf halt so ein Haus, das auf den ersten Blick aussieht wie so eine Stabkirche. Aber doch nicht halt wie eine Kirche, sondern irgendwie, oder wie so eine Halle, wie so eine Wikingerhalle.
Ja, wie ein Fest. Also ich finde eher.
Ja. Auch irgendwie, genau, ja.
Oder so, also mich erinnert es eher so an so ein Hanse-Großbürgerhaus. So quadratisch und so massiv. Und dann, also das war meine Assoziation.
Ich guck mal, ich habe schon geschaut, es gibt leider nicht sehr viele Bilder davon, aber ich muss mal gucken, ob wir ein Bild finden davon. Das würde ich gerne als Titelbild heute nehmen. Aber auch innen halt so, einerseits so völlig ja, so archaisch, also die haben zum Beispiel eine Dartwand, aber die werfen halt nicht mit Darts, sondern die werfen halt mit Äxten. Und zwar mit so großen Äxten.
Ja, genau.
Machen die Dauer, ne?
Meter groß oder so.
So gut.
Ja.
Und aber auf der anderen Seite auch ganz schick, gell? Schick, modern eingerichtet, wo ich das so, ja, so wird mir das auch gefallen, ja? Also
diese freistehende Treppe, dann dieser, das ist ja kein Kamin, das ist ja.
Das ist eine Feuerstelle einfach, gell?
Ja, so Stein, Lava, wie auch immer, so oval, und in der Mitte brennt einfach eine Flamme irgendwie 50 Zentimeter hoch. Das sieht sehr cool aus.
Ja. So, und diese Familie.
Wie ich das vielleicht in meine Bar reinkriegen kann.
Diese Familie heißt Jütül. Und die beherrschen alles in diesem Ort. Und zwar ganz marktwirtschaftlich. Also die, da ist irgendeine chemische Industrie an dem Ort, so wie in vielen norwegischen Kleinstädten. Und die gehört denen. Und die sind also da so die Großgrundbesitzer. Und wie gesagt, die heißen Jütül. Und die nennen ihr Haus Jütülheim. Was ich ziemlich lustig finde. Weil es gibt in der Edda etwas, was sich Jötunheim nennt. Und das ist das, ist eine der Welten. Und das ist die, wo die Riesen leben.
Ach.
Ach, genau. Und die verweisen dann auch zunehmend daran, also es gibt dann ja immer so kleine, wie nennt man das, so Einblendung vor jeder Folge, so ungefähr, um was es da geht, ja, also irgendwie dann erklärt.
Sehr schön gemacht.
Genau, die Götter, und dann wird erklärt, was die Götter so, ja, in der Edda, so, was deren Aufgabe sind, und dann auch die Riesen, und dann kommt eben was die Riesen als was relevant ist für die, dass die eben sehr alt ist und sehr mächtig, sehr alt sind, sehr mächtig, sehr, ja, und eben mit den Menschen nicht so gut können und auch gern mal ihre Gewalt einsetzen und so, gell? Und wenn man das dann eben in Verbindung bringt damit, dass die eben praktisch gleich heißen wie der Ort, wo die Riesen leben, und die nennen sich dann ja auch Riesen zum Teil, da entstehen dann ja oder geschehen dann so archaische Dinge, wo man sich auch fragt, so, what? Was macht der denn da jetzt? Ja, also das sind halt die Riesen, gell? Und die herrschen da halt. Und
die Frau Riesin ist Direktorin von der Schule.
Oh, und die sind alle, genau, das ist auch das, die sind alle so schön. Also die Riesen sehen halt alle Hammer aus, ja? Also der Vater, der Sohn, die sind beide so ein bisschen schmierig, aber sehen schon richtig gut aus. Und die Frauen halt so wunderschöne skandinavische Blondinen. Aber knallhart.
Ja, ein bisschen böse.
Ein bisschen, ja. Und im Gegensatz dazu halt unser Protagonist Magne, also Thor, ist halt echt hässlich. Also der ist halt
ja,
seltsam. Irgendwie grobschlächtig und verwachsen, ja. Und also eben ganz der anders läuft, als man.
So ja. Die Arme so irgendwie in dem Winkel vom Körper abgespreizt, also sie hängen nicht runter, sondern so ein bisschen nach außen. Die Beine gehen viel zu breit, total krummer Buckel, ganz seltsam. Ja.
Ja. Ja, und das ist ja überhaupt in dieser, das ist ja auch das, was Ragnarök angeht. In der Edda ist es so, dass Ragnarök auf den Fimbulwinter folgt. Und der Fimbulwinter ist eben ein sehr langer Winter, ich glaube 3 Jahre oder so. Nagel mich nicht drauf fest. Also es wird immer kälter und ja. Und dann kommt das Ende der Welt. Und hier ist es halt genau andersrum, weil das halt in unsere heutige Welt besser übertragen ist. Es wird immer wärmer und wir laufen auf das Ende der Welt zu, auf Ragnarök. Und das ist eben hier auch, es ist alles ein bisschen umgedreht. Gell? Die Riesen sind wunderschön und die Götter sind hässlich. Und Fimbulwinter ist eben ist die Erderwärmung. Ja. Also finde ich cool gemacht. Also
gut gelöst, ja. Stimmt.
Cool umgesetzt, ja. Was ich noch erklären wollte.
Ja. Damit man es besser versteht.
Genau. Die Sache mit dem, mit seinem Bruder, also seinem Halbbruder, bin ich der Meinung. Ist dir aufgefallen, also, der hängt ja immer mit den Riesen rum, gell? Der ist ja so ein bisschen verschlagen schon auch. Er verrät ihn auch mal, gell?
Ja. Auf mich wirkte das so, als ob er sich einfach in der Schule mit dieser Familie gut stellen will, um Vorteile davon zu haben und dann einfach einen guten Status zu haben. Also so wirkt es auf mich jetzt. So habe ich es gelesen.
Okay, habe ich nicht. Auf mich wirkt es so, dass er mit denen, also dass er sich denen einfach ähnlich fühlt, dass er da merkt, oh, die ticken so wie ich, so, ja, die finde ich cool. Und der Grund, der liegt meiner Meinung nach darin, kannst du dich an die Szene erinnern an der Tankstelle, wo die Mutter,
also deren Mutter, gerade eingefallen, ja.
Auf auf den Vater von den Riesen trifft und da so raus hervorgeht, dass die früher mal was miteinander hatten, oder?
Ja.
Und er sieht ja auch den Riesen total ähnlich. Ja, er sieht ja auch dem Vaterriesen total ähnlich.
Hm.
Also er ist ja auch so schwarzhaarig und feingliedrig und auch sehr schön. Und was man wissen kann, ist, dass der Bruder von Thor ist Loki. Und Loki ist zur Hälfte ein Riese.
Oh.
Und der Bruder hier heißt Lauritz. Also er fängt sogar mit L an. Also das ist eben wieder so, weißt du, wenn du die Edda kennst, dann ist das eigentlich offensichtlich. Und deswegen ist es auch kein Spoiler, finde ich, weil darf man verstehen.
Ja, klar. Hilft auf jeden Fall. Ja, und das erklärt es natürlich dann.
Ja, genau. Ja, der ist halt ein halber Riese, gell? Ja, deswegen hängt er halt bei denen rum.
Ja, klar. Das ist seine, sein Blut, seine Familie. Ja. Okay.
So.
Das waren so
was
die
wichtigsten noch,
Sachen, genau.
Genau, was haben wir noch dazu zu sagen?
Ja, genau. Wie hat es dir eigentlich gefallen?
Mir hat es super gefallen. Also mir hat es immer besser gefallen. Eben wegen dieser Tiefe. Und dieses, es ist eben nicht nur, wir machen so ein, zwei Netflix-Twists und erzählen eine Geschichte, die so vielleicht mit so einem Ragnarök-Setting oder so, das hatte ich erst befürchtet, sondern es ist echt tief. Also schön umgesetzte Parabel auf die heutige Zeit. So, wie würde Ragnarök heute aussehen?
Mhm.
Ist cool gemacht.
Ja. Ich habe ja zumindest anfänglich diese ganze Tiefe nicht verstanden, bevor wir dann eben nochmal gesprochen haben. Und mir hat es aber trotzdem auch da schon gut gefallen. Gut, ich habe ein Faible für so Coming-of-Age-Schulgeschichten. Das ist.
Und das ist es ja auch. Das ist ja das Coole.
Ja, genau. Es ist halt auch ein Coming-of-Age. Es ist ein. Ihr Daten, irgendwie ein bisschen Liebesbeziehung. Es ist so da auch, aber eben auch in diesem nordischen Setting. Und wenn man das eben noch zusätzlich versteht, weil man es entweder wie ich jetzt von dir erklärt oder wie unsere Hörer auch von dir erklärt bekommen, dann kann man da eben nochmal mehr mitnehmen und sich auch dafür begeistern. Und ich finde, es sieht auch einfach cool aus. Also diese nordischen Landschaftsaufnahmen. Das fand ich immer so ein bisschen schwierig, so. Ja, es ist alles verseucht und dann zeigen die das schönste Landschaften. Ja, es ist alles total verdorben hier. Und es sieht so toll aus, so nee, das.
Ja, auch eben, als du anmoderiert hast, hab ich gedacht, hä? Was moderiert denn der da für einen Quatsch an? Und dann, ach nee, stimmt. Das war ja auch das Thema, ist ja alles verseucht.
Ja, stimmt, die Bilder. Vermeintlich, aber es sieht halt alles so schön aus, sieht nicht,
ja, und das ist verseucht halt aus. Eben auch wieder das, gell? So, das total schlechte, diese verseuchte Natur. Sieht aber super aus, ja? Genauso wie mit den Riesen und den Göttern. Es ist halt alles nicht, ist alles ein bisschen andersrum, aber super.
Ja.
Nee, ja, also und
sehr schön.
Das und noch eine andere Serie, die ich, ja, Vikings, ist ja bekannt, dass ich das schaue, hat mich jetzt verleitet. Ich werde jetzt doch, ich habe mir jetzt auf meine Amazon-Wunschliste ein Lehrbuch zu Altnordisch geklickt. Ich muss jetzt doch mal Altnordisch wenigstens das heißt, Grundbegriffe lernen.
Die übernächste Anmoderation kannst du in Altnorwegisch.
Nein, das dauert noch sehr lang. Nee, aber ich brauche da jetzt erstmal endlich mal ein bisschen Grundverständnis.
Mhm. Was ganz anderes, was mir noch aufgefallen ist beim Schauen und darüber nachdenken, es war halt eine norwegische. Also in Norwegisch und haben mir gedacht, das hat der Christoph jetzt bestimmt im OV gucken können, weil der sich nämlich im Studium die Mühe gemacht hat, Norwegisch zu lernen. Du hast ja Schwedisch gelernt, dann Norwegisch, dann Dänisch oder Dänisch nur, wenn du betrunken bist oder wie auch immer.
Erst Norwegisch, dann Schwedisch, Dänisch.
Ja, das ist ja geil. Und ich habe mir gedacht, so, du hättest im Studium einfach mitgehen sollen. Und einfach es mitlernen sollen. Jetzt klugerweise mit den Ukulelen. Da habe ich das richtig gemacht. Da hast du angefangen, diese lustigen Instrumente zu spielen. Und ich habe mit unserem Hörer Björn aus Hamburg, hat sich jetzt auch eine Ukulele gekauft. Sehr cool.
Sehr gut.
Ja, aber diese Erkenntnis, die ich da hatte, Mensch, Freunde oder ein Freund, der Christoph, hat etwas Unsinniges angefangen Und anstatt es selber auch mit auszuprobieren oder einfach mal mitzumachen, habe ich es, ich habe es nicht verlacht, es hat mich einfach nicht interessiert. Und ich bin nicht mit hingegangen. Aber die Erkenntnis ist eigentlich, für mich jetzt im Nachhinein, wärst du mal mit hingegangen? Also wir haben uns ja schon bei der einen oder anderen Sache gegenseitig interessiert. Ja,
ich wollte auch sagen, so Cocktails, Surfen.
Triathlon, alles mögliche haben wir schon zusammen gemacht.
Triathlon würde ich dann nicht reinnehmen.
Hatte ich nicht angefixt, aber trotzdem hast du zweimal mitgemacht.
Genau, ja genau.
Ja, also du warst dabei.
Podcasting auch.
Podcasting, ja genau. Und also falls jetzt zufällig ihr gerade euch gestern mit einem guten Freund unterhalten hat und der hat was total Unsinniges angefangen, vielleicht, weiß ich nicht, Kunstkegeln oder so.
Oder Curling.
Auch da war ich mit dabei. Ich habe mir das auch ein, zweimal angeguckt.
Das habe ich zum Beispiel nicht, leider.
Ich hatte der Muskelkater am nächsten Tag. Alter Schwede. geht einfach mal mit, guckt euch das mal an, macht mal bei Freunden unsinnige Sachen mit oder vermeintlich unsinnige Sachen. Da können tolle Sachen dabei sein. Kann natürlich auch sein, dass ihr nach zweimal sagt, ist nicht meins, aber es mal erlebt zu haben, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein Semester norwegisch mitgehe, da hätte ich zumindest mal Brocken verstehen können vielleicht oder auch nicht, aber so ein Sprachgefühl bekommen. Und ja, das hat mich dann irgendwann so, ah Mist, wärst du doch damals mal. Also natürlich bringt es nicht, eine Sprache zu lernen, um eine Serie zu gucken. Das ist am übertrieben. Aber
also ich muss gestehen, ich habe es natürlich auf Norwegisch geschaut, aber ich musste es mit norwegischen Untertiteln schauen, weil die sprechen zum Teil echt einen harten Dialekt. Und ja, also anders als bei dieser Weihnachtsserie, die wir neulich geschaut haben, Jemtiljul, da konnte man es auch ohne, wenn man wollte. Also ich habe es trotzdem ich habe es mit der Theresa zusammen, habe sogar deutsche Untertitel gehabt drunter. Aber da war es gut verständlich. Aber hier ist schon zum Teil heftig. Also nicht alle, aber manche sprechen ziemlich heftig.
Okay.
Ja. Aber das Altnordisch verstehe ich erstaunlich gut. Auch in Vikings. Obwohl ich in Vikings das Gefühl habe, dass es nicht altnordisch ist, was sie da sprechen. Deswegen will ich es lernen, weil ich der Meinung bin, dass es zum Großteil isländisch ist und zum Teil auch norwegisch. Also ganz seltsam.
Vielleicht hat sich da auch jemand eine Sprache ausgedacht.
Jetzt dachte ich, aber neulich treffen in England zwei norwegische Gruppen, also nicht norwegische, sondern dänische, also wikingische Gruppen aufeinander und grüßen sich so von und brüllen sich so von Weitem an und so. Sprechen halt reinstes Norwegisch, was halt totaler Quatsch ist in der Zeit, aber wo ich mir auch gedacht habe, soll das jetzt Altenglisch sein, was die da sprechen, oder so Altnordisch, oder ich weiß nicht, aber gut, bei Vikings geht's eh wild durcheinander, aber dazu spreche ich mal,
Immer die falsche Sprache sprechen.
Genau, wenn ich die sechste Staffel durch habe, dann
kannst du mal Resümee ziehen.
Genau, also mir fehlen jetzt nur noch 10 Folgen, dann kann ich ein Resümee ziehen.
Also, am Ende der Sendung bist du fertig.
So ungefähr.
Möchtest du Punkte geben für die Serie? Oder möchtest du vorher noch was sagen?
Nö, ist alles gesagt. Es ist nur noch nicht von allen gesagt.
Fall.
Nee, genau. Ich gebe das ist nicht so einfach, ob ich 9 oder 10 Punkte gebe. Ich fand's sehr rund alles. Ja. Ich gebe mal 9,5.
Ich gebe 8,5. Es ist nicht so emotional hart bei 9 oder 10, aber ich fand's schon richtig, richtig.
Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe nicht geweint.
Es gab auch keinen Grund zu weinen, richtig. Ah, vielleicht.
Ja gut, seine beste Freundin stirbt halt in der ersten Folge.
Ja, das war schon.
Nee, aber es berührt einen nicht so stark, da hast du recht.
Nee, aber trotzdem, also begeistert hat es mich trotzdem.
Ja, mich auch. Ja, dann,
gut.
Was haben wir noch? Ares, oder?
Wir haben auf jeden Fall erstmal die Droge der Wahl.
Ah, sehr gut. Was werde ich wohl trinken?
Aquavit?
Ja, natürlich. 47-prozentigen Jül-Aquavit. Der Ach, Jule Heder gemacht.
Hieß die Familie nicht so? Nee, die hieß anders.
Nee, Jule heißt Weihnachtsaquavit. Das ist die Aquavit-Destillerien bringen, oder viele von denen bringen eine extra Weihnachtsedition, die dann auch jahresgebrandet ist. Der hier ist von 2009.
2009, das ist aber auch schon ein bisschen her.
Ja. Und ich habe jetzt eben schon Schreck gekriegt, weil ich gesehen habe, es ist von Aalborg. Das ist eine dänische Firma. Mhm. Aber du hast ja gesagt, das sei eine dänische Produktion gewesen. Deswegen geht es dann auch wieder. Ja. Habe ich mich jetzt vergriffen. Hätte ich lieber einen norwegischen genommen. Ich hatte auch erst einen norwegischen Aquavit in der Hand, aber dann hatte ich doch den hier.
Kann ich immer alles haben.
Was hast du?
Ich mache mir einen Greenpoint. Ich brauche aus Gründen, die wir vorher erläutern mussten, habe ich mir gedacht, ich darf jetzt mal ein ernsthaftes Getränk haben. Apropos ernsthaftes Getränk, hätte ich auch gern brauchen können, als ich angefangen habe, die Serie Ares zu schauen, die du mir empfohlen hast. Und ich sag gleich, die ist nicht so an mich gegangen, aber du kannst erst mal kurz erzählen, worum es ging, und dann erzähle ich was, wo ich Probleme hatte oder wo ich Angst habe.
Also Ares ist auch eine Netflix-Serie aus diesem Jahr, aus dem Januar, also auch noch ziemlich neu.
Ganz frisch.
Und aus Holland oder den Niederlanden. Und handelt von so einer Studentenverbindung, / Geheimbund, und in der irgendwelche, also die wohl aus ihren Reihen, die Macht in den Niederlanden schon seit Jahrhunderten vereinen. Also im Endeffekt wird Holland von da gelenkt. Und da ist aber noch irgendwas Unheimliches im Keller, was irgendwie, die haben irgendwelche Leichen im Keller.
Mhm.
So möglicherweise übernatürlich, irgendeine böse Macht im Keller. Ja. Und wir begleiten jetzt ein junges Mädchen oder eine Teenagerin, eine Studentin. Medizinstudentin, die ihrem besten Freund in diese Studentenverbindung folgt, und dann, die werden auch beide dann aufgenommen und ja, schlittern da so rein.
Ja. Mir war das nach anderthalb, zwei Folgen zu aufregend.
Als das schwarze Erbrechen losgeht.
Ja, das war dann der Moment, wo ich, guckst du morgen weiter. Guck mal Ragnarök. Alles klar, ich habe Ragnarök geguckt. Gut, brauche ich jetzt nicht mehr weiter gucken. Also das war echt ganz schön unangenehm. Auch dieses Aufnahmeritual und dieses, wenn die Leute da, sie hätte ja irgendwie aufpassen müssen, auf ihre Mutter, glaube ich, und macht das nicht so richtig, und auch das stresst mich.
Die ist halt psychisch krank, und genau, man muss auf sie aufpassen, also muss beaufsichtigt werden, und sie hat aber dieses Aufnahmeritual in der Verbindung, wo sie dann nachts hingerufen wird, und da denkt sie sich, oh nee, da gehe ich mal in die Verbindung. Also so denkt sie sich das natürlich nicht, aber es ist ihr einfach wichtiger.
Ja, und sie sagt halt auch nicht Bescheid und so.
Genau, und sie lässt halt ihre Mutter einfach zu Hause, und die bringt sich daraufhin fast um, aus Versehen. Und also ganz offensichtlich kann sie nicht alleine bleiben. Ist ein bisschen bedrückend.
Jetzt ist der Christoph wieder weg.
So, jetzt bin ich wieder alleine gelassen. Ist auch bedrückend. Stefan, komm zurück. Da ist er wieder.
Ja.
Du
hast kurz von der Mutter gerade gesprochen.
Genau. Die Anfangsszene ist fantastisch, oder?
Ja.
Die ist so gut.
Da sehr, wird sehr beeindruckend.
Die Geschichte eines anderen Mädchens erzählt, wie sie gerade aufgenommen wird und wie dann ihre erste Zeit in der Verbindung ist.
Ja.
Genau,
für die Leute, die sich vielleicht nur so ein bisschen für die Serie interessieren.
Genau.
Das kann man mal gucken. Wir erzählen jetzt auch nicht
Nee, um Gottes Willen.
Gag in Anführungsstrichen, ist ja nicht so, okay, aber ja. Und das gibt einem schon so ein gutes Gefühl, wie die Serie hingeht. Also kein gutes Gefühl, sondern ein Gefühl.
Ja, beschreibt so rund, gut, runterkondensiert, die Serie ja. auf eine Liedlänge kondensiert, ein sehr schönes holländisches Chanson, wenn man das so nennt in Holland, ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Die haben bestimmt ein holländisches Wort dafür. ein Volkslied, eine Volksweise.
Und dazu sieht man halt so die Geschichte von einem Mädchen in dieser Verbindung. So. Mhm. Mich hat's zum Teil ein bisschen erinnert an diese in Rules of Attraction, die Reise von Victor Ward durch Europa. Ja. In so schnell geschnitten die wichtigsten Szenen zu Musik. Also ja, ist nicht genau
Montage, so. Montage ist nach wie vor grandios. Mhm. Ja, aber
dieser ganze Film ist grandios. Aber also das hatte ich nämlich nie. Hatte ich dir empfohlen, hab gesagt, so, ich wusste schon so, das ist keine Serie für dich, aber schau dir mal diese ersten 5 Minuten an, die sind so toll.
Total geil. Also fand ich richtig gut. Hat mir gut gefallen.
Dann tolle Kulissen. Also es spielt halt alles in so einer sehr barocken, extrem mondänen Umgebung, ja, also die essen, die, wo sie da am Anfang reingerät in so ein Treffen von denen, die haben halt so ein Essen in der Nationalgalerie oder was ist das? Oder ich weiß nicht, so irgendwie eine der Hauptgalerien da in Amsterdam. Und ja, es ist alles, man hat immer so das Gefühl, die sind immer im Schloss.
Ja, sieht total cool aus.
Riesige Räume und also. Sieht wirklich toll aus. Aber es hat schon auch Horror. Also klar, dieses Große macht natürlich, unterstützt ja dieses Horrorgefühl auch.
Ja. Aber ist ganz schön unangenehm und wird ja wohl wahrscheinlich auch nicht besser oder lustiger oder angenehmer.
Nee, es wird es also auf so eine, ich will nicht sagen primitiven Ebene, aber auf so einer leichtfüßigen Horror-Grusel-Schocker-Ebene finde ich sehr rund bis zum Ende und passt auch sehr gut. Wenn man, und das finde ich, drängt sich ein bisschen zu sehr auf, das Ganze von einer Moralebene sehen will, da finde ich es ein bisschen bemüht. Nämlich kommt so zunehmend so eine, ja, ist eigentlich wie eine Kapitalismuskritik. So dieses wer was hat, der hat auch Dreck am Stecken, so dieses Zwangsläufige. Wenn du was werden willst in dieser Welt, dann musst du Blut an den Händen haben.
Ich finde, das zeichnet sich schon ganz am Anfang ab.
Ja, zeichnet sich das schon.
Also fand ich so, weil die aufgenommen wird, ist halt die besonders ist.
Mhm.
Und die dann, also die hat ja nichts. Weißt du, und das ist die Hauptprotagonistin und man weiß sofort so, okay, die haben alle was, die hat nichts. Ja, okay.
Die muss jetzt sich irgendwie beweisen, ne?
Ja.
Und da ist halt, so, hier ein Welpen, bring den Welpen um. So, sonst kannst du nichts werden bei uns. Ja, und Welpe ist noch harmlos. Also es ist halt schon ganz schön plump zum Teil, wo ich denke so, ja, kann man so machen. Wir hätten es vielleicht anders auch verstanden, aber ja. Nee, aber das ist schon okay. Das ist ein bisschen trashig, ist es schon auch. Also so schön, wie es aussieht, hat es doch auch einen Trash-Faktor.
Ja, und es sieht sehr schick aus. Also
ja, sieht super aus. Nee, hat schon Spaß gemacht. Also
ja, gibt es auf Netflix auch, gell?
Ja, ist auch so eine Netflix-Produktion.
Ja.
Die wir alle durchschauen. Wird schnell durchgebinged alles.
Du binst das alles durch. Ich bin da nicht so zügig unterwegs. möchtest du Punkte geben oder nächste?
Puh, gebe ich 7 Punkte.
7 Punkte, okay. Und ich kann wirklich empfehlen, diese ersten 5 Minuten, dieses erste Lied mal zu erleben. Danach kann man auch wieder ausmachen. Ist wie ein Kurzfilm, das passt immer noch mal eben
ist
wirklich, rein.
Ja, ist wie ein Kurzfilm und dem gebe ich 10 Punkte, weil den fand ich toll.
Der war echt super. Ja.
Berührend, habe ich schon mehrfach geschaut.
Du hast hingegen eine weitere Serie noch oder eine weitere Staffel einer Serie geguckt, die du, glaube ich, auch schon mal besprochen hast. The Crown Staffel 3. Da hast du dich hier oder privat schon mal kritisch geäußert, weil irgendwie eine neue Darstellerin ist. Meine Gattin, kann ich sagen, hat gar nicht weitergeschaut, weil sie gar nicht die neue Darstellerin sehen wollte.
Das ja, sind fast alle Darsteller ausgetauscht worden, weil es ja jetzt später spielt. Aber eben vor allem die Protagonistin, also Elisabeth II. Ist halt ausgetauscht worden. Und ich kann mit ihr nicht, also ich finde sie so unsympathisch. Das ist ja die gleiche, die auch, hat die Claudia erzählt, in diesem Film mit, oh Gott, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, The Favorite? Ich glaube, The Favorite, oder? Spielst, glaube ich, auch die Königin.
Okay.
Spielst du ja nicht sogar Elisabeth I.? Ah. Bin mir nicht sicher. Ja. Nee, also sie ist mir zu, sie ist dadurch vielleicht auch ein bisschen überzeichnet. Sie ist halt überhaupt keine Sympathieperson mehr. Überhaupt wird eigentlich nur noch der Charles, wenn überhaupt, als Sympathieträger aufgebaut. Alle anderen, das wird zum Teil auch sehr plump, drastisch oder bildhaft oder vielleicht auch gewollt artifiziell, wie man es nennen will, wird halt der Rest der Familie als so ein gemeinsames Monster dargestellt, was ihm nicht sein Glück gönnt und so. Das finde ich, es sind halt eigentlich doch Menschen, gell? Also die werden irgendwie zum Teil nicht mehr als Menschen dargestellt, sondern eher als
Königin?
Ich weiß nicht. Ja, als Apparat, gell? Irgendwie seltsam. Und ihre Schwester wird ja jetzt gespielt von Helena Bonham Carter, die halt auch immer sich spielt. Was ja lustig ist, weil sie spielt ja in diesem Oscar-prämierten Film von vor 10 Jahren, King's Speech, spielt sie ja die Queen Mum, also die Mutter von der Person, die sie jetzt spielt. Was ja wie lustig ist, dass die sich ähnlich sehen, weil ist ja naheliegend, dass sie sich ähnlich sehen, weil ist ja Mutter und Tochter. Oder die gleiche Schauspielerin. Also, das fand ich ganz cool, dass sie das so gewählt haben. Aber wie die Geschichten erzählt sind. Und dann ist es halt auch, es sind jetzt mehr so Einzelstories oder Einzelgeschichten von Personen mit einer gewissen überspannenden Handlung, aber nicht mehr so richtig. Die ersten zwei Staffeln waren ja eigentlich so die Geschichte der Königin, ja? Also, was die so erlebt hat in ihren ersten Amtsjahren. Ja. Und hier ist es so, jetzt beleuchten wir mal Charles, jetzt beleuchten wir mal den, jetzt beleuchten wir mal den Margaret. Also das ist irgendwie so herzlos. Also ich habe es jetzt durchgeschaut am Ende doch, also wir haben es jetzt am Ende noch fertig geschaut. Wir hatten es nämlich unterbrochen und haben es jetzt, komm, wir schauen es mal noch fertig und haben festgestellt, uns fehlten nur noch anderthalb Folgen. Aber es macht irgendwie nicht so richtig Spaß. Es ist irgendwie so egal. Also, so, ja, und es passt auch zum Königshaus. Die wirken auch so, denen ist alles scheißegal und sie sind eiskalt und nee. Und dann kommt noch dieses, es wird so konstruiert. Also, du hast zum Teil so Szenen, das spielt ja in der Vergangenheit von einer Zukunft, die für uns schon Vergangenheit ist. Versteht man das?
Ja.
Das heißt, wir wissen, was daraus wurde. Ja? Wir wissen, was aus der Geschichte von Charles und Camilla wurde, wie die sich weiterentwickelt hat und so. Und da gibt es dann solche so Ausblicke, ja, also zum Beispiel in der Geschichte von Charles, der sagt dann sowas wie irgendwie, da ging es um die geplante Verlobung mit Camilla, ja, und da sagt er dann so irgendwie, das wird er machen und so ungefähr, und wenn es das Letzte ist, was er tut, keine Ahnung, ja, irgend so was Kerniges sagt er da, oder sagt es vielleicht auch nur zu sich selbst, ich weiß nicht. Und der Zuschauer, weil er weiß, wie es weitergeht, denkt sich natürlich zwangsläufig, ich auch in dem Moment so, ah, ja, das stimmt schon, aber das dauert noch echt lange. So, da musst du jetzt noch 30 Jahre warten, ja? Und diese Verknüpfung
so mit lange der... So kennen die sich schon, siehst du, das weiß ich schon wieder alles gar nicht.
Das war jetzt nur aus dem Bauch geschossen. Die kennen sich noch, ja, Ende der 60er haben die was miteinander gehabt.
Ach, die hatten sogar was miteinander.
Ja, klar, natürlich. Das war...
Das weiß ich nicht.
Also, die waren praktisch zusammen, ja?
Okay.
Und dann wurden die aber mehr oder weniger, also er wurde dann auf eine lange Reise geschickt, um sie auseinanderzubringen, und das hat auch ganz gut funktioniert. Sie hat dann diesen Parker Bowles geheiratet, mit dem sie parallel auch was hatte.
Was?
Und
ganz feine Dame.
Ja, ja, total. Und dann war er ja mit der Diana verheiratet, für die er sich ja eigentlich nicht interessiert hat, wie sich dann ja relativ schnell rausgestellt hat. Und dann hat er es wohl wieder aufleben lassen. Also das ist jetzt hier natürlich noch nicht erzählt, aber, und das ist ja auch nur so halb bekannt, aber im Endeffekt durch dieses Interview von 1997, glaube ich, von Diana, kam das ja eigentlich schon raus, dass die, sie hat auch da gesagt, wir waren immer zu dritt in unserer Ehe. Ne? Also die Camilla war halt in den späten 80ern war die halt immer wieder mit dabei, gell? Also wahrscheinlich hat er da wieder was mit ihr gehabt. Oder ja, gut, da gibt's ja dann auch diese Telefonate mit dem Tampon und so, gell?
Was du, das habe ich noch nie gehört
von. er will ihr Tampon sein und so. Also
echt was?
Sachen. Ja, ja, genau.
Und der wird mal König?
Ja, und sie wird seine Königin.
sie wird doch nicht Königin, oder?
Ach, natürlich für die Königin. Also nach dem Gesetz, wie es bisher, oder nach der Tradition, wird sie Königin. Also die müssten jetzt irgendein Konstrukt machen. Ich glaube, die Queen hat an sowas geschraubt, gell? Dass man sie nicht Königin nennt, aber
es gibt die wird dann auch nur so Prinzessin-Gemahlin oder so ähnlich.
Ja, da habe ich auch mal gehört, ja. Aber muss man abwarten, wie das dann wirklich wird, weil er ist der König. Also was für einen Grund sollte es geben, dass sie nicht Königin wird? Gibt's ja eigentlich keinen.
Wie alt ist seine Mutter jetzt? 93, gell, oder sowas?
Er ist ziemlich alt, ja. Aber er ist ja auch ziemlich alt mittlerweile. Naja, also auf jeden Fall diese Bezüge für uns schon Vergangenheit. Ja, dieses, wir wissen, was daraus geworden ist. Und es ist halt nicht nur einmal, es ist jetzt nicht nur in dieser Camilla-Geschichte, sondern es sind ganz vielen Geschichten so. Was dann halt so ein bisschen bemüht ist, ja, wo du denkst so, ja, okay, ist jetzt schön, dass ich weiß, so die sinnieren über die, wie die Zukunft wohl werden wird, und ich weiß im selben Moment, wie sie geworden ist. Und das ist halt, beim ersten Mal ist es so ganz lustig, beim zweiten Mal, oh, und beim dritten Mal denkt man sich, puh, das ist ganz schön konstruiert. Und das ja, ist es halt auch,
gell? Das ist halt, wenn du eine bekannte Geschichte erzählst, die halt irgendwie jeder miterlebt hat und alle kennen. Also du noch viel besser als ich, aber ja.
Ja, und du nicht nur erzählst, sondern diese Bezüge so nahelegst. Ja, die dürfen halt nicht immer sagen so, was wird daraus wohl werden? Wie wird das wohl enden? Das darf man halt nicht machen.
Ja.
Also,
ja. Also man kann sicherlich einmal darüber sinnieren, aber klar, wenn man das als dauerhaftes Stilmittel einsetzt, ist es schon ein bisschen nervig, da hast du recht.
Ja. Ja.
Ja, also die dritte Staffel The Crown nicht ganz so empfehlenswert wie die anderen, oder?
Absolut, ja. Also ist halt völlig anders als die anderen. Ist eigentlich eine neue Serie und ist von mir schlechter bewertet. Mag sein, dass es anderen anders geht, die vielleicht mit den Protagonisten oder mit den Darstellern besser können.
Ja.
Aber also mir hat's nicht viel Spaß gemacht.
Okay. Ja, fair enough.
Ja. Was haben wir noch?
Gut, du hast mir dann empfohlen, als ich gesagt habe, Mensch, Ragnarök hat mir echt gut gefallen, empfiehl mir doch nochmal sowas. Da haben wir irgendwie 17 Runden rumdiskutiert, also diskutiert in Anführungsstrichen, und sind am Ende auf The Orwell gelandet.
Ah.
Was eine Science-Fiction-Serie ist und natürlich nichts mit der nordischen und so weiter zu tun hat. Aber du hast es mir empfohlen als, ja, das ist so ein bisschen wie Star Trek Next Generation, aber ein bisschen lustiger. Dachte ich mir, ach, so lustige Science Fiction, weiß ich nicht, ob das ist. Aber es ist halt nicht lustig quatschig, sondern es ist nicht nur, es ist mehr so, nimm dich halt nicht so ganz so ernst, sondern ja, du kannst es auch mal entspannt sehen, so eine Situation. Aber es gibt eben in dieser Serie die eine, ich habe jetzt 4, 5, 6 Folgen geguckt, es gibt halt die eine oder andere Folge, die halt auch einen richtig mit einem Kloß im Hals hinterlässt, aber auch unsinnige Folgen, die einfach ein bisschen quatschiger sind, ein bisschen unsinniger sind und ja, einem trotzdem irgendwie so ein gutes, also mir jedenfalls so ein nettes Weltraumgefühl geben.
Stefan?
Ja, Christoph, du bist wieder da. Ich höre dich auch. Ich höre dich immer noch. Hallo? Jetzt schmeiße ich ihn aus der Leitung. Ihr habt auch gehört, dass ihr ihn hört. Er ist ja auf meiner Spur aufgenommen. Sehr lustiger Beweis. Da bist du wieder.
Da bin ich wieder.
Ja, ich habe dich eben schon gehört.
Oh, okay.
Du hast gesagt, was ist denn da los?
Ja, der Bob hat es mir vor kurzem empfohlen. Ich weiß nicht, ob online oder offline. Mhm. Und ich habe auch, klar, es ist ja nicht an mir vorbeigegangen. Also ich habe, als die im Fernsehen, die wusste ich natürlich, es gibt, aber ich hatte immer einen falschen Eindruck davon, was das ist. Und ich habe natürlich auf Twitter mitbekommen, dass alle immer total begeistert sind. Mhm. Und gerade auch als Discovery losging, so alle dann gerade immer so das im Kontrast, so das Orwell wäre viel mehr Star Trek und so. Und ich konnte das nie glauben. Und das ist aber wahr. Also es ist halt keine Comedy, sondern es ist eigentlich eine echt ernsthafte Star Trek Next Generation Klon-Serie.
Mhm.
Zum Teil mit ähnlichen Geschichten oder den gleichen Plots. Ist auch von den gleichen Leuten gemacht. Also Brannon Braggar zum Beispiel ist Executive Producer, der auch Producer bei Next Generation und bei Voyager war und auch Drehbuchautor bei Voyager ganz viel. Es führen alle möglichen Leute Regie, die man kennt, so William T. Riker und sowas.
Es fühlt sich halt schon sehr nach Star Trek an, also für mich jetzt, vielleicht schmeiße ich da gerade was um, was man nicht umschmeißen darf, aber nee, mein Gott.
Total,
also,
total.
Es ist also schon...
Wie Next Generation halt, gell? Also,
mhm. Ja.
Und dieses Comedy-hafte finde ich hatte zunehmend das Gefühl, dass dieses Comedy oder dieser Humor in Next Generation oder in Star Trek fast allgemein sogar gefehlt hat. Also, dass man so, ich habe es nie vermisst, aber jetzt, wo ich das sehe, denke ich mir, ja, so eigentlich ist das realistischer, gell? So wie so diese zwei Typen, die da vorne an der Konsole sitzen auf der Brücke, mhm. Gell?
Ja.
Und so Buddies sind. Ich habe mir so vorgestellt, wie wäre das, wenn wir beide da sitzen würden? Ich glaube, wir wären nicht wie Data und Wesley Crusher. Wir wären eher wie diese beiden Typen.
Ja, genau.
Die halt auch mal einen dummen Spruch reißen und oder irgendwas falsch machen, so ups.
Und insbesondere, wenn da nicht so einen strengen, verbohrten, altmodischen Captain sitzen hast, sondern auch einer, der so ein bisschen...
Ja, ist ja auch, so ein, auch bisschen, ein Mensch ist.
Ja, menschlich, schnusselig, wie auch immer, genau.
Und ja. Dann auf der anderen Seite ist diese Serie halt total ernsthaft. Also in ihren Themen.
Ja, krass.
Und auch zum Teil noch viel mutiger und weitergehender als bei Star Trek.
Ja, hatte ich eben auch schon gesagt, dass man eben manchmal mit einem Kloß im Hals zurückbleibt. Also, boah.
Also gerade so Themen, die eben in unserer heutigen Zeit, ja gut, das war Star Trek ja auch immer, eine hohe Relevanz haben. Also so geschlechtliche Identität und Sexualität, also sexuelle Orientierung und Ausgrenzung und ich weiß gar nicht, was noch alles. Also wirklich so ganz grundlegende Themen.
Mhm.
Es ist einfach super. Es ist einfach super umgesetzt.
Ja.
Ja, oder auch so ganz banal, ja. So, was muss man machen, um in der Gruppe anerkannt zu werden? Und da muss man vielleicht sich selbst auch verstellen und vielleicht auch seine Stärken verstecken und macht das dann vielleicht auch.
Ja.
Toll gemacht.
Toll ja, gemacht. Wirklich eine sehr schöne Serie. Wie Folgen, Staffeln gibt es davon?
Es gibt zwei.
Okay.
Aber die, nur eine davon ist frei bei Amazon. Die andere ist, muss man kaufen oder leihen oder weiß der Teufel was. Aber da ich Dinge, Serien nicht, also fällt mir bisher keine ein, wo ich das nötig habe, dass ich die jetzt schauen muss. Ich habe da kein Problem mit, dann warte ich da halt 2-3 Jahre drauf. Egal. Ja. Also, ich habe jetzt eine geschaut.
Okay. Ja, ich bin gerade dabei und denke, ich werde das auch weiterschauen, weil es irgendwie echt cool aussieht und viel Spaß macht mir bisher.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ach genau, was mir auch aufgefallen ist, der erste Offizier von ihm, ja, also die Kelly,
mhm.
Die sieht ja echt Hammer aus. Also ist ja, die hat auch eine Hammerfigur, wie auch in manchen Szenen rauskommt. Ich habe mir überlegt, wie hätte die ausgesehen mit dieser Figur, wenn die Next Generation mitgespielt hätte? Also was hätte die angehabt? Und die hätte halt garantiert nicht diese eigentlich ja figurverschleiernde, züchtige Uniform angehabt, die sie bei Orville anhat, sondern die hätte ausgesehen wie Diana Troy, die ja eine sexualisierte Kleidung, wie sie im Buche steht, angehabt hat. Gell?
Ja, krass.
Also da ist die Serie viel zurückgenommener, viel ernsthafter, hätte da viel mehr auf die Kacke hauen können. Hat sie gar nicht. Hat gedacht, nee, komm, ist völlig egal, was für tolle Titten die hat. Die zeigen wir vielleicht mal 1-2 Mal, damit die Leute wissen, dass sie die hat. Aber damit brauchen wir jetzt nicht irgendwie, brauchen wir jetzt nicht zum Inhalt machen. Und das ist echt cool. Also, und ich denke so, ganz schönes Selbstvertrauen habt ihr, gell? Ihr vertraut einfach euren Storys so sehr, dass ihr es mit Ausstattung halt gar nicht macht.
Ja.
Und auch dieses Raumschiff ist so hässlich. Boah! Also gesagt, das stört mich ein bisschen.
Ja, das sieht halt aus wie so ein Plastikhaufen. Also
so eine Kloschüssel. Diese Dinger da hinten dran. Furchtbar.
Ja, nee, ich meine auch innen die Ausstattung. Also,
ja, innen auch, halt, total.
Ja. Also, mehr Studio geht kaum.
Ja, ist total billig gemacht. Aber es macht nichts. Ist egal. Ja, das Raumschiff ist schon sehr, also von außen finde ich es störend hässlich. Und auch die Shuttles sind so störend hässlich. Vor allem, weil die von den Antagonisten ja echt cool aussehen. Naja.
Ja.
Schön.
Also, die Orville.
Absolute Sehempfehlung. Ja, und ist halt viel mehr Star Trek als Discovery, das je sein kann.
Das habe ich ja gar nicht geguckt, deswegen.
Ja, sei froh.
Kann ich dir da nur nicken zustimmen.
Picard schaust du auch noch nicht, oder?
Nee.
Ja, ich warte, bis die ganze Dings drauf ist. Ich kann das nicht, dieses Häppchenweise. Ich möchte nicht, dass jemand anderes mir vorschreibt, in welcher Geschwindigkeit ich eine Serie schauen muss.
Ja.
Also. Schaust du es irgendwann, oder?
Ja, habe ich eigentlich schon vor. Also, zumindest mal, weiß ich nicht, die ersten 2-3 Folgen, um zu gucken, ob ich da reinkomme, ob ich da so.
Ja, die sind ja schon da, glaube ich. Bitte? Drei gibt's mittlerweile, glaube ich.
Ja, aber. Pff.
Ja. Muss jetzt auch nicht sofort sein.
Nö. Kann man dann gucken, wenn es fertig ist und dann. Du brauchst doch nur, wenn es fertig ist, brauchst du eine Woche, dann hast du es durch, oder?
Ja. Ja, 3 Tage wahrscheinlich, nehme ich an.
Warte mal, wie viele Folgen werden das? Weiß man das?
10, glaube ich nur.
Das heißt, jeden Abend drei Folgen.
Das ist doch
easy. 45 Minuten.
Ach, schafft man es in 2 Abenden.
Okay, ja. Unterschiedlicher Rhythmus.
Es kommt darauf an, wie schnell die Theresa einschläft, weil das will die Theresa natürlich mitschauen, ist ja klar. Deswegen kann ich nicht ist ganz
durch. Ist großer Fan?
Ja gut, die hat Star Trek komplett mit mir geschaut, gell? Also
okay.
Außer Originals, weil das mag ich nicht. Aber wir haben sonst haben wir alles geschaut, sogar Discovery. Also
okay, war gut. Nee, ich glaube, da ernte ich hier nicht so viel Begeisterung. meine Gattin schaut gerade RuPaul's Drag Race und ist sehr begeistert.
Ja. Musstest du mir vorhin erklären, um was es da geht. Okay. Ja.
Ich dachte
erst, es ging um so
Motorsport.
apokalyptische oder postapokalyptische Wüstenrennen. Ich dachte so an Episode 1 von Star Wars, so. Kannst du dich erinnern?
Ja, du kennst sie aber schon. Du weißt, was sie so. Nein. Ja. nee. Ich glaube, da wird sie, wenn sie drüber podcastet, eher mit unserem Podcast-Kollegen Chris von Mumpitz und Glitzer zusammen drüber sprechen.
Wahrscheinlich.
Ja. So, wir haben immer noch mehr Filmthemen. Die Stunde ist bald rum.
Echt?
Aber du hast immer noch, du hast es in die Liste geschrieben. Ich habe da nichts reingeschrieben.
Was?
Du hast das Osmanische Reich geschaut oder ach teilweise. Gott, oder
ja.
Darf ich aus unserem Sneakpot WhatsApp-Chat dazu vorlesen? Oh, hoffentlich finde ich das jetzt schnell. Da ist das, der Sneakpot. Da hast du geschrieben, Osmanisches Reich, Netflix, abgebrochen. Dann schreibt der Robert, zu wenig Matsch, Sex oder Leder? Da schreibst du, zu wenig Herz.
Ja, stimmt. Also vielleicht verstehe ich das Genre auch nicht. Das kann sein. Ich weiß gar nicht, warum ich eine neue Matsch- und Leder-Serie gesucht habe.
Ist das nicht eine Dokumentation?
Ja, genau, das ist der Punkt. Das habe ich irgendwie nicht, habe ich nicht gesehen.
Weil das hatte ich irgendwo, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber es war so, aha, eine Dokumentation, das klingt ja nicht schlecht.
Also das ist aber natürlich so ein eigenes Genre, und zwar eben das Dokumentation mit so Reenactment, nennt man das, glaube ich, oder?
Mhm.
Aufzupeppen, damit es irgendwie ein bisschen besser zum Anschauen wird, worunter dann natürlich die der Inhalt leidet, also die Menge des Inhalts. Und da, ich wusste, mir war das nicht bewusst, dass es eine Dokumentation ist, oder nennen wir es mal Dokumentation, sondern ich dachte halt, es ist ein ganz normales, so wie Vikings oder Troja neulich oder keine Ahnung, ja, irgend sowas. Nur halt jetzt im Aufstieg des Osmanischen Reichs. Und das hätte ich, muss ich sagen, auch spannender gefunden. Und ich schalte das halt an und es geht halt los, gleich mit so einer martialischen Schlachtendarstellung.
Da warst du ja direkt dabei.
Genau, war sofort dabei, war angefixt und sah auch richtig dreckig und gut aus, ja, und auch richtig heftig, ja, also explizite Gewalt und es spritzt und es matscht und also es war wirklich, ja, also es sah so aus, wie halt irgendeine Schlacht in Vikings auch aussehen würde. Und dann kommt halt plötzlich irgendein Voice-Over Doku-Blödsinn, so, ja, wo du noch das Englische hörst und dann Deutsch drüber gequakt bekommst. Und ich so, nee, das kann nicht sein. Und dann wird zum Teil geht's raus aus der, aus dieser Szenerie und so Interview, wo irgendein Professor irgendwas dazu erzählt.
Ach, hey.
Und dann geht's halt wieder rein, dann wird es praktisch dargestellt, was er macht und zum Teil halt auch so total platt, ja. Also, der sagt dann sowas wie, ich hab's ja aufgeschrieben. Der 19-jährige Herrscher, der jahrelang im Schatten seines Vaters gestanden hat, muss riesige Erwartungen erfüllen. Und dann wird halt so eine Szene gezeigt, direkt danach, wo eben der junge Herrscher zum alten Herrscher kommt in so einer großen Thronhalle und der Alte sagt, du bist groß geworden, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich habe dir zu viel zugemutet. Okay.
Ist ja
inhaltslos. Ja? Also, was soll der Quatsch? Diese Szene hat jetzt, also, es hat, diese Szene ist nicht lang genug, dass sie mich berühren könnte. Und sie hat nicht mehr Informationen als das, was der Professor vorher schon gesagt hat. Warum zeigt man sie dann? Das ist halt, also ich verstehe dieses Genre, glaube ich, nicht.
Show don't tell.
Ja, genau. Genau, das hätte ich nämlich lieber gehabt. So, hört auf, diese Professoren zu holen, zeigt einfach nur die Szene und macht einfach eine ordentliche, kann auch teilfiktiv sein, eine ordentliche Geschichte, wo ich was lerne über diese Zeit und über diesen Ort. Da habe ich viel mehr von.
Ja, oder wenn ihr es in so einer Mischform macht, dann können ja die Professoren so die großen Zusammenhänge erklären.
Ja.
So, dann kommt der und der ist, das ist das Kind von dem und das ist da und hier und da die Götter so und so weiter. So, und dann geht's wieder in eine konkrete Situation, wo sich irgendwas abspielt oder eine Schlacht passiert oder so. Und dann gibt's wieder Zusammenhänge. Ich finde, das Thema kann man schon gut und auch in diesem Format kann man auch gut ausarbeiten, aber das klingt nicht so, als ob man das schauen möchte.
Nee, nee. Und es ist halt, wie ich schon gesagt habe, die ist, offensichtlich ist es mittlerweile so billig, etwas so gut aus, so sehen, gut aussehen zu lassen, dass die Leute oder die Filmmacher dann denken, dass das schon ausreicht. Und das tut's aber nicht.
Nee, weil wir das halt auch schon alle 100 Mal gesehen haben.
Genau.
Ja. Also, wir haben ja Troja vielleicht mal gesehen oder so. Mhm. Gut, also Osmanisches Reich, ja, wer eine Doku-Serie oder vielleicht gerade im Geschichtsunterricht das Osmanische Reich durchnimmt und sich im Unterricht.
Ach ja, nee, Quatsch, lass den, das ist Zeitverschwendung. Weißt du, warum da eine Serie davon? Ja, dann zeigt es doch bitte komprimiert. Also, ich finde Netflix-Serien ja gut, ich mag das gerne, dieses Format, aber so Serien schaut man doch auch, um sich berieseln oder unterhalten oder wie auch immer zu lassen über eine längere Zeit, weil man da gerne mit reingeht, nicht weil man jetzt Wissen vermittelt haben will, das man dann eben auch hat, sondern man will da irgendwie reingezogen werden. Also das ist irgendwie so ein Widerspruch in sich, so auf der einen Seite Wissensvermittlung und auf der anderen Seite dieses reingezogen werden. Ja. Passt für mich nicht zusammen.
Ja, man kann es ja schon charmant machen, aber dieses, natürlich, reingezogen werden ist nochmal was Besonderes, wenn du dann eben, keine Ahnung, wenn du in die Welt von Sex Education zurückkehrst, in hoffentlich einem Jahr spätestens, wenn die dritte Staffel kommt, die jetzt bestätigt worden ist.
Ja, oder wie bei The Last Kingdom. Ja, das war, finde ich, ist ein gutes Beispiel dafür. Da ist natürlich auch Fiktion drin. Ja, nicht so viel wie bei Vikings, aber es ist, da lernt man schon auch ein bisschen was über die Zeit. Zum Teil auch Quatsch, keine Frage, aber man lernt ein bisschen was. Ja, also man kriegt so ein bisschen die Zusammenhänge, wie das so war, als die Skandinavier nach England kamen, wie sich England gebildet hat, ja, wie die verschiedenen Königreiche irgendwann zu einem wurden. Dieser Clash der Religionen, der Kulturen, der Sprachen, ja, das kriegt man dann irgendwie mit, diese zum Teil auch großen Herrscher, Alfred der Große, Egbert, ja, das ist, das nimmt man da alles mit. Aber in erster Linie ist es einfach verdammt gute Unterhaltung, wo nicht irgendein Professor dich dauernd rausreißt, weißt du hast gerade geweint und da plötzlich wirst du da rausgerissen und irgendein Professor erzählt dir, das, was Alfred der Große jetzt Tolles, Großes gemacht hat. Ja, egal, das habe ich gerade gesehen, ja.
Ja.
Das habe ich gerade gefühlt, nicht nur gesehen. Und du verhinderst jetzt, dass ich es fühle. Ah, könnte ich verrückt werden.
Okay. Osmanisches Reich nicht gucken. Don't do it,
nein.
Sehr schön.
Mhm.
Nächstes Thema. Ich denke, hast du die Übersicht? Thema.
Ich habe keine Übersicht. Was haben wir noch für ein Thema?
Du wolltest mich fragen, ob ich die Oscarverleihung geguckt habe.
Nee, beziehungsweise du hast die Oscarverleihung, glaube ich, gesehen, weil du hast mir nämlich nachts um 3:30 oder so eine WhatsApp geschrieben.
Ja, nein, ich habe die Oscarverleihung nicht gesehen. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe dann auf dem Handy mal geguckt, live, weiß nicht, irgend so ein Ticker, wo dann steht, der hat gerade das gewonnen und der hat gerade das gewonnen. Problem war, am vergangenen Wochenende war das Wochenende, wo dieser Sabine-Sturm war in Deutschland. Und da hat es hier von Sonntag auf Montag ordentlich geregnet. Und wir haben ja immer noch etwas diese Schwierigkeiten mit unserem Tor. Ihr erinnert euch, vor gefühlt 4000 Folgen habe ich mal darüber gesprochen, dass wir jetzt bald ein neues Tor kriegen. Es ist immer noch nicht da. Und die alte Klingel ist dann abmontiert worden. Dann habe ich einfach eine neue da dran montiert. Aber ich bin jetzt elektrisch nicht final gebildet und habe halt einfach diese Klingel da an die beiden Drähte rangeschraubt und es funktioniert auch eigentlich immer ganz gut. Nur wenn es richtig regnet, dann schafft es diese Klingel sich so zu drehen, ich habe die zugeklebt und alles probiert und alles so weiter, so zu drehen, dass sie dann mit Wasser vollläuft und dann klingelt sie. Ja, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Und das passiert eigentlich immer nachts irgendwann und dieses Mal war es halt irgendwie um 2:30 oder 3:30, 3:30 Uhr nachts, dass diese Klingel durchgedreht ist. Und dann bin ich draußen Sturm Sabine, es schüttet wie bekloppt. Ich bin in meinem Schlafanzug runtergestürzt. Hab mir noch meine Jacke angezogen und zum Glück einen Schlüssel eingesteckt, weil die Tür ist natürlich auch sofort zugeflogen.
Oh, das wäre geil gewesen, oder? Weil die Jenny hätte ja nicht darauf reagiert, weil die Klingel klingelt ja eh.
Klingelt ja eh, Handy nicht mitgenommen, da stehst du draußen in dem scheiß Regen.
Das wäre super gewesen.
Und dann bin ich einfach hingegangen und habe die komplette Klingel abgerissen. Also
aus der Wand gerissen.
Nee, das nicht, aber ist halt die Drähte und dann so ein, wie heißen denn diese Verbindungsschnüssel, mit denen du zwei Drähte aneinander schnüsselst?
Lüsterklemmen,
genau. Dann habe ich einfach die Klingel inklusive Lüsterklemmen von den Drähten in der Wand abgerissen und habe sie mit reingenommen, weil ich keine Lust hatte, das rauszukriegen, wie ich das jetzt irgendwie ruhig kriege, weil das kleine Kind schläft ja auch oben und möchte auch ungern geweckt werden von ihren Eltern. Und ja, so war das dann. Deswegen wirkt es so, als hätte ich Oscarverleihung geschaut. Ich habe aber gar nicht Oscarverleihung geschaut. Ich habe mich einfach nur von meiner Klingel nachts wecken lassen.
Sehr gut.
Das bringt mich noch zum nächsten Thema, was ich gar nicht auf der Agenda hatte, und du weißt noch gar nichts davon, also du weißt es schon, weil ich dir am Wochenende erzählt habe. Ich war nämlich an dem gleichen Tag tagsüber auf einer Cocktailmesse in Frankfurt, die 069 Spirits, die im Campus Westend in dem nicht in dem Saal, wo wir immer gegessen haben, sondern in dem gegenüber war. Kannst du dir vorstellen? Mhm. Oben in dem Casino.
Ja.
Da waren halt irgendwie, weiß nicht, 30 Stände aufgebaut, wo es halt Spirituosen zum Testen gab. Und mein Cousin hatte von seiner Frau zum Geburtstag Karten dafür gekriegt, 2 Stück. Und sie hat gesagt, wenn du jemand anders findest, der gerne mitgeht, die ist gerade im Lernvorbereitung fürs juristische Staatsexamen, fürs zweite, und ist halt total im Lernstress und hat, also sie wäre mitgegangen, aber sie hätte halt wenig Spaß dran gehabt. So bin ich dann mit meinem Cousin hingegangen und ja, um 13 Uhr ging die Messe los. Ich wusste nicht, wann sie losging. Er hat gemeint, so, ja, lass uns um 1 treffen. Ich habe später noch einen Termin. Ich irgendwie musste noch bei ihrer Familie auf eine Geburtstagsfeier, wo sie auch nicht mit konnte, weil sie ja lernen muss. Und was total gut ist, stell dir vor, nach dem BCB noch auf eine Geburtstagsparty auf der anderen Seite der Familie, wo man sich vielleicht dann noch besser benehmen muss als bei der eigenen.
Sehr gut.
13 Uhr, wir sind da reingegangen. Das ist nicht wie beim BCB, wo du einfach alles durchdringen kannst, sondern du musst dann irgendwie für so eine Probe einen Euro bezahlen, damit nicht nur Leute kommen, die sich richtig hart zuschütten. Wir haben dann einen Gutschein bekommen, wo alles möglich drauf war. Unter anderem irgendwie Begrüßungschampagner 2 für 1. Und da haben wir gesagt, ach komm, wir sind erst hoch auf diese, da ist doch oben so eine Dachterrasse und es war gerade mal kurz Sturmpause oder Vorsturm, das heißt schon krasse Wolken unterwegs, die ein bisschen Wind brachten, oder andersrum natürlich ist es richtig, aber es schien noch so die Sonne und wir haben dann uns jeder ein Glas Champagner geholt und haben uns dann oben auf diese Sonnenterrasse gestellt und ein bisschen geplaudert und auf das Unigelände runtergeguckt. Ich glaube, ich hab dir da auch ein Foto geschickt.
Ja.
Es war einfach ein sehr schöner Start für diese Messe, aber um 13 Uhr noch nicht Mittag gegessen, Frühstück aber auch schon ein bisschen her, sich erstmal ein Gläschen Champagner reintun, dann haben wir irgendwie 3 Gins probiert und dann haben wir Mittag gegessen. Wir waren halt einfach um 2 Uhr schon fröhlich, möchte ich sagen. Erster Stand, hätte ich auch ungesehen fast was für dich gekauft. Da gab es nämlich Rosengin. Da dachte ich, oh, Rosengin. Und dann hat die gesagt, nee, das ist Rosé, das mit Beeren, der hat nur Roséfarben. Und dann war er leider noch nicht mal gut. Also
natürlich nicht.
Ich hab mal einen Bären-Gin, also nicht Rosen, sondern einen Bären-Gin, der richtig gut ist, der halt total fruchtig ist. Also Wacholder und ganz viel Frucht. Aber was auf der Messe halt, es waren halt nur Gins mit, oh ja, wir haben ganz viel Zitrus. Boah, wir haben Limetten und Orangen. ja, wir haben das und das, so. Und ich finde halt Gin und ich mag Gins gerne, wenn sie mit einer ordentlichen Wacholdernote kommen. Also das finde ich halt einfach, Gin ist ein Wacholderschnaps und dann darf da auch richtig Wacholder dabei sein. Und das gab's halt da sehr wenig, möchte ich sagen.
Mhm.
Wir haben einen...
Ja, und Gin ist halt auch eigentlich ein bisschen durch, gell?
Im Cocktailfernen... Gesundheit. Im Cocktailfernen Sektor noch nicht so stark wie bei uns, die wir das ja schon jetzt seit, weiß nicht, 10 Jahren den Gin-Boom mitmachen.
Ja, eben.
Ich habe einen Gin, da habe ich dran gerochen, dachte ich so, ja, das ist ein Monkey 47. Und der Typ so, nee, also wir haben ja nicht 47 Kräuter, wir haben ja nur 12 Kräuter. So, ja, aber es ist halt genau der gleiche. Also.
Okay, ihr habt es mit dem Lavendel übertrieben.
Ja, also das war, naja. Was wir gekostet haben, was echt toll war, war ein Stand, Mini-Stand. Also der war ganz, ganz klein, aber da gab es auch 2-for-1 Pisco Sour und da war ein Typ, der ja irgendwie beruflich früher öfter nach Argentinien musste und nach Chile und dort Pisco für sich entdeckt hat und irgendeiner Bar irgendeinen Typen kennengelernt hat, der irgendeinen Gin aus Mate und so weiter für seine Bar macht und hat dann irgendwann gesagt so, ach, weißt du was, komm, ich möchte hier was ganz anderes machen, ich importiere das Zeug jetzt. Und das ist jedenfalls seine Geschichte, wie viel da dran ist, keine Ahnung. Das ist ja, man wird ja sehr ungläubig, nachdem man zum 34. Mal eine Geschichte gehört hat von irgendeinem Großvater, der das alte Rezept wieder ausgegräbt und deswegen, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, wenn mir irgendjemand eine Geschichte erzählt hat, wie er an seine Rezeptur oder an seine Spirituose oder an irgendwas gekommen ist. Jetzt ist der Christoph raus, das heißt, der hört gar nicht meine schönen Geschichten. Aber er kommt ja schnell wieder rein. Das geht ja ganz gut. Bis wohin hast du gehört?
Dass du diesen Typ getroffen hast.
Ach so, ja. Ja, der hat jedenfalls irgendeine Geschichte erzählt, wie er zu dem Gin gekommen ist. Jedenfalls hat er angefangen, Gin zu importieren. Dann hat er sich auf die Suche nach Pisco gemacht und hat halt in Chile einen sehr, sehr guten Pisco, seiner Ansicht nach sehr guten Pisco getrunken. Davon haben wir einen Pisco Sour getrunken, der uns doch sehr überzeugt hat. Wir haben das Produkt auch pur probieren dürfen. Pisco ist ein Tresterbrand, also sowas ähnliches im weitesten Sinne wie ein Weinbrand, aber nicht ganz.
Wie ein Grappa dann noch eher, oder?
Genau, eher noch wie ein Grappa als wie ein Weinbrand. Und insbesondere ist er halt nicht oder nur sehr kurz gelagert, also ist so. Der hat noch eine Kante. Und wenn du einen Pisco Sour machst, wo du ja oft, habe ich jetzt gelernt, in Peru jedenfalls, beim peruanischen Rezept, einen Eiweiß dazu tust, beim chilenischen Rezept nicht. Mhm. Und die Peruaner und die Chilenen sind sich auch nicht einig,
woher wer das Original kommt, gell?
Ja, vor allen Dingen, wer das Originalrezept hat und so weiter. Mhm. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist in erst 2 Jahre in Peru und dann den Rest, bis er 16 war, in Chile aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, mit 16 sich schon sehr gut mit Pisco auszukennen, aber der kennt sich auch mit Pisco etwas aus. Ja.
Als wäre das bei unseren Kindern später mal anders, gell?
Ja, vermutlich. Wir haben erst mit 30 oder so angefangen, ernsthaft zu saufen.
Ja.
Das muss man ja so sagen. Jedenfalls, da haben wir wirklich tolle Sachen probiert. Der hat auch irgendwie das habe ich überhaupt nicht richtig verstanden. Die haben einen Pisco gemacht und haben ihn dann ein Jahr im Stahltank gelagert und haben dort Stickstoff obendrauf gelegt. Also, dass eben kein Sauerstoff drankommt. Ein Teil der Lagerung besteht ja insbesondere in der Oxidation. Also da passiert ja was durch die Oxidation. Trotzdem war das Produkt echt gut. Das war ein toller, sehr geschmeidiger, da konntest du keinen Pisco Sour mehr draus machen, weil eben die Kante und so komplett gefehlt hat. Also da brauchst du kein Eiweiß oder sonst irgendwas, um das geschmeidig zu machen, sondern Den kannst du pur trinken. Eine klare Spirituose, komplett klar, die man wirklich geschmeidig gut pur trinken konnte. Also da waren wir sehr angetan davon. Dann hatte er noch zwei Wermuts dabei. Der rote, boah, das war schon eher ein Rotwein. Also da fehlte komplett die Süße. Das heißt, da ist es schwer, irgendwie einen Negroni draus zu machen oder sowas. Und der weiße, der hat halt zusätzlich noch eine Bitternote. Also da konntest du, wenn du Gin dazu geschüttet hast, warst du schon fast bei einem White Negroni. Oder eben, also da haben wir dann mit dem Gin, den er auch noch hatte, haben wir uns dann Martini gemacht. Und das war dann echt wieder aufregend. Das Coole war, wir haben dann so lange mit ihm geredet, er hat uns dann einfach die Flasche mit dem Gin hingestellt und hat gemeint, ja, gieß dir halt selber ein, du kannst das ja schon, mach dir da mal einen Drink draus. Was echt cool war. Also haben wir echt lustige Leute getroffen. Dann haben wir aber auch ein paar Leute getroffen, die irgendwie angefangen haben, ein paar Freunde auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Das ist so eines der größten Weinfässer hier. Du, was, war die nicht letztes Jahr in Bad Dürkheim irgendwie?
Ja, das Weinfass kenne ich.
Ja.
Auf echt dem richtig groß.
Bad Dürkheimer Wurstmarkt hat der mit seinem Bruder und ein paar Freunden, weil seine Eltern das auch schon gemacht haben, angefangen so Schnaps auszuschenken. Und dann haben die irgendwann angefangen, selber Schnaps zu produzieren. Und jetzt verkauft er halt Bourbon mit Kirsch gemischt, Rum mit Holunder, Gin mit, habe ich schon wieder vergessen, und Gin mit Rose. Der hatte Rose, aber es schmeckte halt echt nach nix. Zwar, ich hätte dir sonst eine Flasche mitgebracht, aber war nix. Also
Bourbon mit Kirsch ist doch so ein Klassiker-Drink, oder? Das ist doch so ein.
Ja, genau, die schütten das dann aus in irgendwie dem Halbliter Wasser, also mit, hier Bourbon, Kirsch und Cola einfach, und dann raus damit.
Wie heißt denn dieser Drink? Kommst du da drauf?
Keine Ahnung.
Bourbon und Jerry Hearing, glaube ich. Das ist so ein Klassiker, so ein ganz alter.
Echt?
Mhm.
Keine Ahnung.
So wie Rusty Nail, nur halt mit Bourbon und Kirsch.
Gesüßte Spirituose. Ich habe jetzt neulich unsere beiden Folgen Eindampfen und Aufblasen von Cocktailkategorien gehört. Mhm. Die waren wirklich gut. Da haben wir viele kluge Sachen gesagt.
Verdammt, wir? Das kann doch nicht sein.
Ja, doch.
Muss ich auch nochmal hören, vielleicht lerne ich noch was.
Nee, es ist wirklich, also was mich am meisten
Oh Gott, jetzt ist es ganz peinlich, wir loben uns selbst. So, ja, was du?
Was ich am besten fand, war dieses, wir haben eigentlich vorher festgestellt, also wir haben gedacht, wir haben alle gemeinsam die gleichen Kategorien und die gleiche Einordnung und es ist alles gleich, weil wir ja das gleiche Cocktailverständnis haben und es ist halt total unterschiedlich. Und diese Erkenntnis, wie wir die rüberbringen und wie das kommt, das fand ich total cool, weil ich das irgendwie gerade in einem anderen Umfeld auch erlebe, wie das eben nicht funktioniert, dass die Leute verstehen, so, dass jeder, ob es jetzt Cocktails oder irgendwas anderes ist, anders sortiert, anders versteht, anders wahrnimmt. Ja, an der Situation waren wir echt gut. Also wir waren so unfassbar gut.
Wie viel hast du getrunken?
Es war halt ein großer Greenpoint.
Ja, wir müssen echt bald mal wieder eine Folge aufnehmen, um endlich wieder so unfassbar gut zu werden.
Ja, damit man auch wieder relevant wird. Wir sagen hier auch Bescheid, also ihr braucht jetzt nicht schon die alten Folgen. Also nee. Die alten Folgen, also die beiden kann man zumindest hören. Und die Folge mit Meier und die Folge mit hier Gabriel Down.
Gabriel, unbedingt, ja.
Und Branimir, die waren auch super lustig. Aber es liegt halt dann nicht an uns. Ausnahmsweise. Ja, also die Sachen, wir fanden die auch irgendwie cool, aber ja, im Nachhinein, also so drüber nachdenkend, das kann halt nicht geil gewesen sein. Aber es war halt lustig, wir waren um 4 Uhr amtlich fröhlich, hatten irgendwie noch einmal Käsespätzle gegessen, die echt richtig lecker waren und hatten einen netten Nachmittag verbracht. Nächstes Jahr musst du unbedingt mitkommen.
Klingt super, ja.
Wirklich lustig.
Und was für Leute sind da? Also Publikum? Weil wir kennen das ja von BCB, dass da Barkeeper sind in Rauen.
Nee, da sind halt nur Zivilisten.
Ah, okay.
Also, ich will immer Fußgänger sagen, aber das kommt vom Tanzen. Also nur Leute, die halt irgendwie Bock auf Drinks haben oder das cool finden. Oder vielleicht auch Leute wie der Philipp und ich, die sich einfach zuschütten wollen. Ja, wir hatten es eigentlich gar nicht so vor, aber es ist halt wirklich er hat sich dann irgendwie, er musste ja dann noch zu dieser Feier gehen und dann hat er sich ein Uber bestellt und dann hat er in der App gesagt, guck mal, da gibt's Uber Premium, da kannst du in die S-Klasse fahren. Geil, das mache ich, das kostet nur 8 Euro mehr. Und dann hat er irgendwie für 17 Euro und der Typ hat ihn dann nicht gefunden, dann hat er ihn angerufen, dann ist er da wieder rumgelaufen und ich glaube, es hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert, bis er dann seinen Uber-Taxi-Typen gefunden hat, der ihn dann 3 Kilometer entfernt wieder rausgeschmissen hat für 20 Euro oder so.
Gott, was ein Quatsch.
Ja, es passiert halt, wenn du, ja.
Wenn du besoffen bist, ja.
Genau.
Ja, so ähnliches hatte ich tatsächlich auch schon.
Ja, also ich kann mich an Situationen erinnern, du, dein Kumpel, der hat da gerade vor den Laden gekotzt. Gehst du hin oder ich? Ja, ich gehe hin, kein Problem, ich kümmere mich um ihn. Also, ja, passiert. Ich habe nur irgendwie auf dem Heimweg meine Jacke nicht mehr angezogen, weil mir irgendwie so warm war. Und jetzt habe ich seit zwei Tagen so einen verspannten Nacken. Wenn ich mich zur Seite drehe, dann drehe ich halt den kompletten Schultergürtel fast bis zur Hüfte. Also, das ist alles, ja.
Ja, das ist das Alter.
Man wird nicht jünger.
Nee.
Ja, aber, ja, macht Spaß so. Einfach mal. Ich glaube, das ist auch für Leute, die sich halt nur so annähernd für Spirituosen interessieren oder mal sich sowas angucken wollen oder einfach mal Sachen probieren wollen. Also das fand ich halt schön, dass man da Sachen probieren kann, die man dann nicht kaufen muss. Also wir haben eine Flasche rumgesehen, wo die Flasche wirklich schön war, aber der Rum halt war richtig scheiße. Gut, dass wir nur 1 Euro dafür ausgegeben haben, da mal irgendwie ein Zelt von zu probieren.
Stimmt, ja.
Und mit den Leuten ein bisschen reden können. Der hat uns auch, ich weiß schon gar nicht, was er erzählt hat. Es war auch irgendein Stand da, der ganz viel fancy Whiskys da gehabt hat. Ich weiß nicht, du kennst dich da ja ein bisschen aus. Diese ganzen Scotch-Nummern, da hättest du dann irgendwie für 5 Euro ein CL von irgendeinem 35 Jahre gelagerten irgendwas trinken können.
Ja, ja. Ich auch so übertrieben, ja. Mhm.
Ja, aber ja. Weiß nicht, wenn dich sowas generell interessiert, hast du da eben die Chance, für relativ okayes Geld Sachen zu probieren, an die du sonst nicht drankommst. Weil wenn du das in der Bar trinkst, dann zahlst du halt 10 Euro oder 30 Euro für 4CL. Aber du willst ja gar nicht 4CL, du willst ja quasi eigentlich ja nur einmal deinen Gaumen benetzen, um es mal geschmeckt zu haben. Und wenn du sagst, ja, das überzeugt mich, das kaufe ich, dann kaufst du es dir halt für 70 Euro oder 120 Euro, was weiß ich. Aber um sowas mal zu probieren, sind solche Messen durchaus sinnvoll.
Ja, das stimmt. Da hast du recht.
Wir haben gesehen, in ein paar Wochen ist eine Craft-Bier-Messe. Da waren wir letztendlich, vor 2 Jahren waren wir, glaube ich, im Bob. Da war Jenny, Bob und ich waren da. Mhm. Und haben uns da durchverkostet. Das war auch ganz unterhaltsam.
Ja, ich bin ja überhaupt kein Biertrinker.
Nee.
Aber wir hatten mal Pottäppler-Treffen in irgendeiner Kraftbierkneipe.
Ah, oh, okay.
Da fand ich das ziemlich interessant. Da warst du auch, glaube ich. Das war, glaube ich.
Echt?
Ja, da waren wir alle 3.
Okay.
Das war, glaube ich, irgendwo im Norden, in dem Westend war das, glaube ich. Ja. Ach, ich weiß nicht mehr genau.
Auch bei der Uni in der Nähe, gell?
Könnte sein, ja. Mhm.
Also bei der alten Uni, wo wir vor 20 Jahren studiert haben.
Das ist krass, gell? ja. Das war ziemlich spannend, weil da tatsächlich dann auch so, ja, abseits des deutschen Reinheitsgebots Geschmäcker stattfinden, mhm. die, also abseits von deutschen Reinheitsgebot und Grapefruit-Weißbier, ja, es kann eben etwas nach Frucht schmecken, ohne dass es das Limonade reingemischt wurde, gell?
Genau, ja.
Und das ist halt tatsächlich spannend. Also da war ich dann auch wieder mit dabei.
Ja, vielleicht können wir ja nochmal off-air sprechen, ob wir zu dieser Craft-Beer-Messe gehen und uns da einen Sonntagnachmittag ein paar Bier rein. Ich meine, vor 2 Jahren war da zum Beispiel der Felix Kaltenthaler von Revolte
rum. Ah, also, schön.
Was natürlich dann immer ein Highlight, wenn man bei dem am Stand vorbei schlänzt, insbesondere wenn ihm langweilig ist, kann ich sagen, aus eigener Erfahrung.
Wenn er jetzt noch 0,7er Flaschen anbieten würde.
ja, auch das ist halt lustig, wenn du dann 2, 3 im Tee hast und jemand sagt so, ja, hier, guck, das ist unsere Flasche. Ah, oh, die sieht aber schön aus. Was kostet die? 35 Euro. 35 Euro für 0,5, das heißt 70 Liter für 70 Euro für einen Liter ungelagerte Spirituose, das ist schon hart, oder?
Das ist schon ambitioniert.
Ja, aber, also die sind ja immer ganz freundlich und bemühen sich, aber.
Und erzählen dir irgendeine Scheiße, ja. Hm?
Innerlich bin ich halt total auf Krawall gebürstet, weil ich das halt nicht ausstehen kann. Ja, du kannst halt ein Bourbon oder hier, ich habe heute Rittenhouse Rye getrunken, da zahle ich halt für die 0,7er Flasche, ja, zwischen 30 und 40 Euro. Das heißt, die 0,7er Flasche ist halt billiger als so ein ungelagerter Gin und der Rittenhouse, der liegt halt irgendwie 4 Jahre noch im Fass und
ist auch richtig Amerika geil, gell?
Und
ist
muss
nicht irgendein Fusel. Also
genau, das Zeug ist richtig toll. Okay, wenn ich natürlich keinen Bourbon mag, sondern Gin trinken möchte,
ja klar,
ist der beste Bourbon oder ist ja sogar ein Rye, ist der beste Rye nix. Klar, aber
nee, also dieses ungelagerte Spirituosen für einen Haufen Geld in 0,5er Flaschen zu packen, das ist nicht meins. Ja. So gern ich den hab, den Herr Kaltenthaler, da gehe ich nicht mit. Also.
Ja.
Naja.
Was kosten sein, weißt du das?
Ich weiß es nicht.
Ne? Ich weiß, dass ich an der Öffnungsparty irgendwie für 20 Euro so eine Flasche kaufen konnte, weil es halt die Öffnungsparty war, aber.
Ja, sein Produkt ist schon gut gemacht und es ist auch.
Das Aufregende ist halt, dass der ein Obstbrenner ist und eine Obsthefe verwendet und dadurch ganz andere Geschmacksrichtungen kriegt. Ja. Die waren auch immer irritiert, diese Gin-Freunde, wenn man gefragt hat, ja, brennt ihr selber oder habt ihr da einen Auftragsbrenner oder wer brennt das für euch? Wo kommt es her? Ja, wir brennen in der Pfalz, aber nicht beim Kaltenthaler. Wem? Nee, wir brennen da und da. Ach so, ja. Wuchen, also der kennt sich aus. Das halt, ja, und also ich bin echt sehr früh heftig degeneriert, also ich war nicht so gut beinand diesmal, aber mein Cousin, der hat halt echt die guten Fragen gestellt, also die Fragen, die wir oder die auch
du. Wie, der verträgt was oder was?
Ich weiß nicht, oder er hat mich halt betrunken gemacht und dann selber.
Weil, einfach, ich meine, wenn man sich seine Figur und deine oder unsere Figur anschaut, dann kann man das nicht glauben, dass der jetzt ja, so signifikant mehr verträgt. Aber
wir sind ja eher tropfenförmig und der ist eher so stromlinienförmig, möchte ich sagen.
Nee, Stromlinien sind wir doch. Stromlinienförmig ist doch ein anderes Wort für tropfenförmig, oder?
Ach so, ja, er ist, also wir sehen aus wie eine Ukulele und er sieht aus wie ein Drumstick oder so. Vielleicht.
Das kommt hin. Ich bin eine Banjo-Lele.
Ja, genau. Also, ja, nee, aber der war echt, und dann hat er auch immer echt richtig kluge Fragen gestellt. Und ich dachte so, alter Schwede, das ist voll gut hier. Richtig unterhaltsam. Bringt die auch ein bisschen in die Bredouille und so. Das ist wirklich super.
Kam dir vielleicht auch nur so vor, weil du betrunken warst.
Kann natürlich sein. Also, ich fand auch den Bourbon mit Kirsch ganz lecker, aber objektiv kann das nichts gewesen. Also, es kann einfach nichts gewesen sein. Ja.
Ah, wenn ich jetzt noch wüsste, wie dieser Drink mit Bourbon und Kirsch heißt, ich werde das googeln.
Kannst du ja mal dann in Ruhe machen. Schreib's in den Artikel rein.
Ja, von mir aus. Wenn ich es nicht vergesse. Ey, das ist mir neulich auch, habe ich Folgen gehört, da ist mir erst wieder aufgefallen, was wir immer versprechen, was wir in die Artikel schreiben und nie reinschreiben. Tja, so ist das.
Aber wir haben doch dieses Dokument. Da schreibe ich jetzt einfach rein. Christoph, finde raus, wie heißt der Drink mit Bourbon und Kirsch. Ja, so, haben wir noch irgendwelche Themen?
Ich habe keine Ahnung, du hast einen Überblick.
Ich habe keinen Überblick mehr, denn unsere Liste ist leer geredet. Jetzt kommt nur noch das letzte Thema, was traditionell das letzte Thema einer Sneakpot-Ausgabe ist. Es nennt sich Rausplaudern. Da versuchen wir zwei immer verzweifelt aus der Sendung zu kommen. Wenn der Bob nicht da ist, ist das immer nicht so einfach.
Es könnte der Bob das so gut.
Ja, der macht das dann immer. Der redet hier, sneakpot.de, bla, Twitter, Facebook, Instagram, postet. Und,
ja, Instagram habe ich gerade ein Bild gepostet.
Echt?
Ja, ja.
Soll ich es mal liken mit unserem eigenen Konto? Das passiert mir leider oft, dass ich irgendwie in das Sneakpot-Ding, ich benutze ja, ach, wie heißt das? Instagram. Oh Gott, ey. Instagram nur noch in der also nicht in der App, sondern auf der Webseite.
Aha.
Und in dem einen Browser bin ich als Sneakpot eingeloggt, in dem anderen Browser bin ich als ich selber eingeloggt.
Mhm.
Und dann bin ich halt in einem von beiden Browsern und scroll so durch und dann sehe ich so, ach, guck mal, der Sneakpot, cool, like. Und ja, dann steht da immer geliked von Sneakpot. Der Sneakpot liked wieder sein Zeug selber. Da weiß ich, das war ich wieder, habe ich wieder Quatsch gemacht.
Ja, mir geht es so, ich krieg eine Benachrichtigung. Irgendjemand hat irgendwas von uns geliked. Oder
du kriegst eine Benachrichtigung auf Sneakpot?
Ja, klar.
Ich krieg
oder
nix.
Kommentar oder so, das kannst du einstellen. Und dann klicke ich da drauf und dann wird man ja automatisch mit dem dann eingeloggt, gell? Und dann vergesse ich aber, mit welchem Account ich als letztes eingeloggt war.
Ach so.
Und dann, wenn ich ein Bild poste, dann mache ich das aus meiner Galerie heraus und teile es dann. Und dann wird mir aber nicht angezeigt, mit welchem Account ich es teile. Dann wird es halt mit dem geteilt, mit dem ich das letzte Mal eingeloggt war. Und dann kann es mir auch passieren, dass ich dann aus Versehen Bilder über Sneakpot teile, die ich eigentlich über meinen eigenen oder andersrum.
Von deinen Ausgrabungen und so weiter.
Genau, zum Beispiel.
Ja. Ich habe jetzt das Foto vom Sneakpot geliked und der Vanitas hat das auch schon geliked.
Sehr gut.
Ja.
Ich muss übrigens nicht in den Artikel schreiben, wie dieser Cocktail heißt, der aus Bourbon und Jerry Herring besteht.
Oh.
Denn ich habe es schon rausgefunden, der heißt Hunter-Cocktail. Also Jäger.
Habe ich da nie von gehört, glaube ich.
Echt nicht? Da gibt es eine Meyer-Folge.
Eine was?
Eine Jörg-Meyer-Folge gibt es davon.
Oh, echt?
Hm.
Mhm. Siehst du mal.
So, wir sind betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Und unsere Punkten.
Wir haben so viele Themen noch, über die reden können. Solar Orbiter ist gestartet. Wir waren leider nicht dabei. Wir haben uns beide für beworben, sind aber nicht genommen worden.
Nein.
Sonst hätten wir euch auch von diesem Launch-Event erzählen. Wobei ich gesehen habe, dass es irgendwie, die haben freitags, glaube ich, das Event gemacht. Und auch in der Nacht von Sonntag auf Montag, da wäre ich fast noch wach geblieben, als unsere Klingel dann losgegangen ist. Aber es wären halt doch noch 2 Stunden warten gewesen. Ist dann der Solar Orbiter gestartet. Aber ich habe mir den Start eher real life dann nochmal angeguckt und noch ein bisschen Berichterstattung drumherum über diese super spannende Mission, die in 42 Millionen Kilometer Nähe der Sonne fliegt. Also was halt echt, das ist ja nur
ein Kart dran. Huiuiui.
Wir sind auch nur 150 Millionen Kilometer entfernt, deswegen, ich finde es gar nicht so, also ja, natürlich ist 100 Millionen Kilometer näher, aber es fühlt sich jetzt nicht so, wow, total nah an.
Naja, aber wenn du eben guckst, wie, also wenn du mal die anderen Planeten, also Merkur und Venus, dir anschaust, wie warm es bei denen an der Sonnenseite ist.
Ja, klar.
Das ist halt echt brutal nah dann. Also.
Ja, also die Mission, gerade die Abschirmung ist halt krass. Auch wie der Satellit aussieht. Der sieht halt irgendwie schon, der besteht halt quasi nur aus Schutz.
Genau.
Damit er nicht kaputt geht.
Ja.
Ja, also da bin ich sehr auf die Ergebnisse gespannt. Insbesondere schießen die den ja ein bisschen aus dieser Umlaufbahn. Die Planeten sind ja alle ungefähr in einer Ebene um die Sonne. Und die schießen den Satelliten ein bisschen aus dieser Umlaufbahn raus, sodass sie die Pole sehen können von der Sonne, die wir halt nicht sehen können, weil wir halt immer quasi um den Bauch rumfliegen. Also
geil. Im
Äquator. Und,
das ist cool. Das wusste ich gar nicht.
Mhm. Ja. Was machen die und diese Steuerungsdinger machen so eine wieder nur.
Nein, das hat mich interessiert.
Nur, aber zum großen Teil über Flyby. Also die fliegen an der Erde einmal und ich glaube an der Venus zweimal vorbei und benutzen das als Bremse und Steuerungsinstrumente. Also fliegen in die Nähe von der Venus und dann wird durch die Schwerkraft wieder abgelenkt und die wissen halt vorher schon, an welchem Punkt die Venus wo ist. Und die Ablenkung, die auf den Satelliten dann trifft, durch die Schwerkraft. Und dadurch steuern die den Satelliten. Das ist total geil. Das ist ja bei dem Colombo, über den wir auch mal kurz gesprochen haben, als wir bei dem Aeolus-Start waren. Da haben die ja auch, da machen die, glaube ich, 6 oder 7 Venus-Vorbeiflüge und 3, 4 Merkur-Vorbeiflüge, bis sie dann endlich in den Orbit um den Merkur kommen, dass sie da überhaupt überhaupt Beobachtung machen können und so. Jetzt habe ich die ganze Zeit geredet, der Christoph war gar nicht dabei. Ist ein bisschen schade. Jetzt wird er das gleiche wahrscheinlich nochmal erzählen. Da bist du wieder.
Ja, ich fürchte, ich werde die Folge hören müssen, weil das hat mich jetzt interessiert, was du sagen wolltest.
Ich habe voller Begeisterung von der Mission erzählt und von der BP Colombo-Mission und so. Aber das ist dann alles in der Folge drin. Das kannst du dir in aller Ruhe dann anhören, wenn du möchtest.
Ja, das werde ich tun. Ich höre eh unsere Folgen nochmal.
Echt?
Ja.
Na, ich schneide sie dann. Das reicht mir dann meistens, um es nochmal gehört zu haben.
Nee, ich habe gestern oder so die Yem Til Yul-Folge gehört.
Ja, die Weihnachtsfolge.
Und dann die Oscar-Folge von Bob und Claudia von, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, habe ich auch die letzten Tage irgendwann gehört.
Ja, sehr gut.
Wo sie Parasite noch irgendwas 1917 oder so.
Da war ich auch dabei, aber wohl sehr schweigsam.
Machst du das?
Sonst hättest du mich wahrgenommen.
Komisch, dass du abgespeit hast. Bob und Claudia. Ich war auch nicht so aufmerksam, tut mir leid. Aber ich habe sie gehört. Ich glaube sogar heute beim Autofahren. Ich war abgelenkt durch diesen fürchterlichen Sturm. War bei uns gar nicht so. Ich weiß nicht, du hast es ja vorhin erzählt, aber also bei uns war es sehr human.
Ja, es war nicht viel los. Wenig, aber viel Regen. Ich habe unser Rücklaufventil im Keller noch zugedreht.
Okay.
Und bei uns, also deswegen bin ich überhaupt das erste Mal ich bin aufgewacht, weil das Rücklaufventil offen war noch. Da hat Jenny gesagt so, jetzt Rücklaufventil zudrehen, es regnet. Okay,
Keller. Was ist denn das Rücklaufventil? Wo läuft was zurück? Von wo nach wo?
Damit, wenn die Straße überschwemmt ist, dann ist die Kanalisation überschwemmt und dann drückt das Wasser ins Haus rein. Und als unser Haus gebaut wurde 1932, da gab es noch nicht so professionelle Rücklaufventile, die dann einfach zumachen.
Ja, ich wollte gerade sagen, geht das nicht automatisch?
Schon eigentlich, ja. Ab 1960 oder weiß ich nicht, oder 70, irgendwann ging es schon automatisch. 1930 nicht.
Also du hast kein Rücklaufventil, sondern hast einfach die Schotten dicht gemacht.
Genau, ich habe dann einfach alles zugedreht. Hab zum Glück morgens vorm Duschen dran gedacht, die wieder aufzudrehen. Weil es geht nichts rein und nichts raus. Also es ist halt
dick. Genau, ist eben doch kein Ventil, sondern ist eben nur eine Klappe.
Genau, ist eine Klappe.
Aha, cool.
Ja, genau, die habe ich zugedreht und dann lag ich gerade wieder im Bett und wollte einschlafen und dann ging die Klingel los, von der ich vorhin erzählt habe. Ja.
Ja. Nee, bei uns sehr harmlos alles. Also ja, ein bisschen Regen und so. Und die Schulen sind halt zu. Alle. Das ist bei euch, glaube ich, auch, gell?
Ja.
Ich glaube, heute Kita war schon wieder offen. Ja, Kita war bei uns auch offen. Aber
sind die in den Wald gegangen?
Nee, im Wald sind sie nicht gegangen. Wenn Sturmwarnung ist, gehen die nicht in den Wald. Also selbst bei harmloseren Stürmen gehen die nicht in den Wald, wenn Sturmwarnung ist.
Wo gehen die dann hin?
In den Kindergarten. Die haben im Kindergarten haben dann, die kriegen dann die Turnhalle. Und ich glaube, die haben sogar einen Gruppenraum dann irgendwie. Okay, cool. Da ist Platz im Kindergarten für die, wenn es nötig ist.
Oh, sehr nett. Aber es war nicht der Kindergarten, wo wir die Sachen geholt haben bei dieser Feier, oder?
Doch, genau der.
Ah, okay. Ah, ja.
Haben wir die Spüle und so geholt?
Ich habe keine Ahnung, das war spät nachts, wir haben die Sachen ja nur weggefahren.
Oder hingefahren, ja genau, das war genau der Kindergarten. Und die sind ja auch nachmittags, die sind ja nur vormittags im Wald und dann nachmittags sind die ja im Kindergarten. Ah. Und da gibt's dann auch Platz für die.
Ja. Ah, sehr gut.
Nö, aber bei uns, also ist sehr wenig. Also ist eher sogar sehr schönes Wetter, so sehr klar und so wunderbar blauer Himmel. Und dann wieder tolle Wolken, aber die in der Ferne vorbeiziehen. Also man sieht schon, dass irgendwo was ist, aber an uns zieht's mal wieder alles vorbei.
Das war ganz gut.
Ja.
Meine Arbeitskollegen kamen irgendwie, die von Norden kamen heute alle sehr spät, weil alles irgendwie Straßen gesperrt waren und irgendwelche Bäume im Taunus auf den Straßen lagen und deswegen alles gesperrt werden musste und ist keine richtig durchgekommen. Was ganz gut war, ich war auch ein bisschen später und ich habe noch einen Parkplatz gekriegt. Ist ja immer ein bisschen schwierig dann, wenn man etwas später ist. Damit ich aber morgen nicht später komme, beenden wir jetzt die Sendung.
Ja, mein Aquavit ist auch leer, also das Glas. Das müsste ich jetzt neu auffüllen, aber das würde dann auch morgen zu Verspätung führen. Müssen wir mit dem Fahrrad fahren und ja, bei dem Wetter muss das nicht sein.
Ja, das muss echt nicht sein. Ja, wir freuen uns über Kommentare auf sneakpot.de oder unter dem Instagram-Foto von Christophs Aquavit. Ich habe natürlich wieder vergessen, ein Foto von meinem Getränk zu machen. Und nächste Woche geht es mit Weltraumgeschichten hoffentlich weiter.
Oha, ja, stimmt. Wir fliegen auf den Mars.
Versprich nicht zu viel.
Warum?
Am Ende besprechen wir wieder was. Bis nächste Woche.
Sollte ich den Marsianer bis dahin noch schauen? Wirklich eine gute Idee.
Ja, warum nicht?
Ja, okay, also tschüss.
Tschüss.